Die Lesung zum heutigen 19. Sonntag nach Trinitatis finden wir in Matthäus, das Kapitel 9, die Verse 1 bis 8. Dazu wollen wir aufstehen. Jesus stieg in das Boot, fuhr über den See und kam in seine Stadt. Da brachte man auf einer Tragbahre einen Gelähmten zu ihm. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Hab Vertrauen, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Da dachten einige Schriftgelehrte: Er lästert Gott. Jesus wusste, was sie dachten, und sagte: Warum habt ihr so böse Gedanken in eurem Herzen? Was ist leichter zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben? Oder zu sagen: Steh auf und geh umher. Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Darauf sagte er zu dem Gelähmten: Steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Und der Mann stand auf und ging heim. Als die Leute das sahen, erschraken sie und priesen Gott, der den Menschen solche Vollmacht gegeben hatte. Halleluja.
Der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Tja, faszinierend, die Heilung eines Gelähmten. Und das auf dem Hintergrund einer Predigt von Martin Luther. Weiß nicht, ist Ihnen das bewusst aufgefallen, wie die Abfolge gewesen ist bei der Begegnung zwischen Jesus und dem Gelähmten? Jesus vergibt dem Gelähmten ja als erstes seine Schuld. Das hängt mit dem biblischen Denken zusammen, dass die Krankheit etwas mit dem Bösen, mit der Sünde zu tun hat. Also genauso böse ist sozusagen für uns wie das Böse an sich. Und dass da ein Zusammenhang besteht. Und dass wir sozusagen nur deshalb anfällig sind, sowohl für das Böse als auch für Krankheiten, weil wir sozusagen Kinder von Adam und Eva sind, die sich von Gott abgewandt haben und sich also für den Weg des Bösen entschieden haben. Das ist der Zusammenhang. Und die Pharisäer, die regen sich auf und sagen: Jesus, das ist ja Gotteslästerung, dass du hier einfach wie Gott selbst die Sünden vergibst, das kann doch nur Gott selbst. Und dann sagt Jesus: Was ist einfacher, zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder steh auf, nimm deine Tragbare und geh. Und dann heilte er ihn. Ich weiß nicht, wie Menschen von heute das geht, wenn sie solche Begriffe und solch ein Gedankenmodell hören. Kommt das in unserer Zeit nicht irgendwie mittelalterlich, alt und verstaubt rüber? Und ist es nicht so, dass es uns auch wenig hilft, sozusagen eine Predigt von Luther, die 500 Jahre alt ist, zu nehmen? Weil da würden wir auch sagen, ja, die kommt ja aus dem Mittelalter. Ganz klar, dass die Menschen damals so gedacht und geglaubt haben. Mir ist gerade bei dieser Predigt von Luther aufgegangen, dass wir im Grunde ganz genauso gelagert sind wie die Menschen damals. Für Luther war ja das Thema Vergebung biografisch und existenziell wichtig. Luther war sehr, sehr streng erzogen worden. Und so wie er einen sehr strengen Vater hatte, übertrug er dieses Vaterbild auf Gott und sagte: Gott ist ein eben solcher Tyrann. Und wenn ich nicht hier auf der Erde 150%ig lebe und versuche, alle Gebote einzuhalten, dann werde ich in der Hölle schmoren und im jüngsten Gericht Schlimmes erfahren. Und davor hatte er wahnsinnige Angst, existenzielle Angst. Und insofern war das Thema Vergebung für ihn biografisch schon unglaublich wichtig. Aber warum könnte das heute noch wichtig sein? Warum ist Vergebung der Sünden wichtig? Wie soll man das heute übersetzen? Zunächst glaube ich, muss man eins machen. Man darf sich nicht abschrecken lassen von diesen alten Begriffen. Und vielleicht sollte man auch eigene Vorurteile gegen dieses verstaubte Alte und gegen eine falsche Frömmigkeit einfach mal beiseite legen. dann macht man nämlich die Entdeckung, dass es bei diesem Reden über Vergebung und Heilung eigentlich um etwa eine Ursehnsucht von uns Menschen geht, die alle Menschen haben, nicht nur die Christen, sondern in der ganzen Welt, in allen Kulturen, in allen Religionen. Es geht darum, dass wir uns nach Angenommensein, nach Liebe, nach Befreiung sehnen, aber der Mensch sich, das sage ich jetzt eher so philosophisch, und zwar auch in allen Religionen und Kulturen, sich sozusagen wie in einem Gefängnis fühlt. Man wünscht sich oft etwas anderes als das, was man erfährt. Zum Beispiel in der Krankheit, zum Beispiel im Trauerfall oder zum Beispiel, wenn es Zwietracht gibt zwischen Menschen. Vor allen Dingen, wenn es Krieg gibt. Ein Blick in die Nachrichten macht deutlich, wonach wir uns eigentlich sehnen und woran wir ständig leiden. Und die Antwort der Vergebung und all dessen, was dazugehört, möchte eine Antwort sein auf diese zentralsten Fragen unseres Lebens. Und die Bibel und Martin Luther sagen, lieber Mensch, ich kenne deine Situation. Ich kenne eure Situation weltweit gesehen, bis hin zu diesen Kriegsereignissen. Ich spüre und sehe und erkenne, euer Leben ist wie in einem Gefängnis. Ihr Menschen seid in einem geradezu verlorenen, verdammten Zustand. Irgendwie immer gebunden und gekettet an das Böse und die Lieblosigkeit. Dabei sehnt ihr euch doch eigentlich nach was ganz anderem. Und ihr versucht da irgendwie rauszukommen und stellt fest, aus eigener Kraft geht das nicht. Aber mit der Situation sind wir auch nicht zufrieden. Wir finden in uns und auch zusammen mit anderen irgendwie kein Genüge. Wo kommt das her, dass wir immer wieder uns verleiten lassen, Böses zu tun? Jemand, den ich sehr schätze, hat mal in einer Predigt bei Jugendlichen Folgendes gesagt, um das zu verdeutlichen, wo das eigentlich herkommt, wo der Casus Knactus unseres Urproblems steckt. Er sagte den Schülern, und ich habe es gerade letzten Unterricht bei den Konfirmanden auch so vorgemalt sozusagen, ihr lieben jungen Leute, wenn ihr in die Schule geht, müsst ihr rechnen lernen, ihr müsst lesen lernen, ihr müsst schreiben lernen. Und das ist manchmal sehr, sehr mühsam. Wie ist das bei anderen Dingen, die Menschen tun? Wie ist das zum Beispiel beim Lügen? Müssen wir das lernen? Warum müssen wir das nicht lernen? Warum fangen Menschen einfach an, in bestimmten Situationen eben zu lügen? Wie ist das mit dem Stehlen? Warum müssen wir das nicht lernen? Warum gibt es schon im Krabbelalter Konkurrenz zwischen Kindern und kommt es dazu, dass der eine oder die andere sich gegenseitig etwas wegnehmen und dass das bis ins Erwachsenenalter so bleibt? Und wenn man die Gebote, so wie Jesus sie ausgelegt hat, er sagte zum Beispiel, das Töten fängt schon damit an, dass ich zu irgendeinem anderen sage, du Idiot, weil ich ihn dann seelisch verletze. Das sind alles Dinge, die wir nicht lernen müssen. Die kommen ganz von alleine. Und deshalb die interessante Frage, warum ist das so? Und da hat Jesus auf diese Frage einmal folgende Antwort gegeben. Matthäus 15. Denn aus dem Herzen, aus dem menschlichen Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Verleumdung. Die Ursache unserer Gefangenschaft liegt in uns selbst. Wir können uns nicht an den Haaren selbst aus diesem Sumpf der Lieblosigkeit ziehen. Irgendwie liegt uns das in den Genen. Liegt uns das in Mark und Bein. Und deshalb ist es so, alle Menschen sehnen sich eigentlich nach Liebe und Anerkennung. Alle. Das Furchtbarste ist doch, sind doch die, zum Beispiel diese Bilder aus Syrien, wenn man da verletzte, blutende Kinder sieht, zwischen den Trümmern, weil man weiß, diese Kinder brauchen doch Liebe. Die brauchen doch Zuwendung, die brauchen doch Wertschätzung, die brauchen doch Geborgenheit und Schutz. Aber an den Kindern fällt uns das besonders auf. Alle Menschen brauchen das. Und die tiefste Sehnsucht, die wir haben, ist eben die Sehnsucht danach, das zu bekommen. Und weil wir es nicht bekommen, nicht so einfach, kommen wir auf den Trichter, dass wir das sozusagen selber erzeugen müssen, dass wir Anerkennung und Wertschätzung bekommen. Und dann fangen wir an, an uns zu arbeiten, uns herauszuputzen, etwas darstellen zu wollen. Wir wollen wer sein. Wir verbergen unsere Schwächen, wir demonstrieren unsere Stärken. Und das ist so ein Lebensmechanismus, ein Lebensprinzip, ein Lebensgesetz, in das wir hineinkommen. Weil wir das Gefühl haben, in dem Augenblick, wo wir uns groß machen, sind wir auch groß in den Augen anderer und groß in den Augen von uns selbst. Und das sei dann Anerkennung, Wertschätzung und Liebe. Und so basteln wir mit enormen Anstrengungen an unserem Image. Wir schaffen und tun und bringen Opfer, um das zu erreichen. Es ist wie eine Inszenierung. Wir bauen uns unser Image sozusagen auf. Und das ist sehr, sehr anstrengend. Und es ist sehr anstrengend, dieses Image auch aufrecht zu erhalten. Ich finde das total verblüffend, dass wir bei diesem Thema jetzt mitten im Mittelalter angekommen sind, bei Martin Luther, als er vor 500 Jahren die 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg schlug. Warum? Weil die Menschen versuchten, sich größer zu machen, weil die Menschen versuchten, aus eigener Kraft sich Anerkennung zu verschaffen, indem sie Ablassbriefe kauften. So wie die Menschen damals Ablassbriefe gekauft haben, um besser zu sein, um Sündenvergebung zu erwirken, um aus ihrem Leben etwas Besseres zu machen, aber eben aus eigener Anstrengung und Mühe, so machen wir das heute ganz genauso. Uns unterscheidet überhaupt nichts von den Menschen, die vor 500 Jahren gelebt haben. Wir haben nur andere Mittel und Wege. Wir nutzen ich will jetzt gar nicht alles aufzählen, also die Mode zum Beispiel oder das, was gerade in ist. Wir passen uns an, wir wollen dazugehören, wir wollen am besten die anderen noch übertrumpfen, um wer zu sein. Das sind Ablassbriefe, die man heutzutage kauft. Und das Ziel ist letztendlich bei allen Menschen, und wir können in alle Religionen gucken, und wir können in alle Nationen gucken, in alle Kulturen gucken, der Mensch ackert und ackert, weil er dazugehören möchte, weil er Anerkennung haben möchte. Wir haben das Gefühl, wenn die anderen applaudieren über das, was wir sagen und machen, dann haben wir es endlich geschafft. Dann gehören wir dazu. Aber sobald dann irgendetwas eben nicht so klappt und funktioniert in unserem Leben, auch wenn es dann in den Bereich Unglücksfälle und so weiter hineingeht, spüren wir, dass wir auf ganz dünnem Eis gebaut haben. Und dass wir aus eigener Kraft eigentlich diese Inszenierung gar nicht aufrechterhalten können. Wir spüren, dass es in Wirklichkeit alles selbst gemacht ist. Alles wie eine Maskerade, wie eine Fassade, die wir aufgerichtet haben. Alles nur Schein und oberflächlich. Wir spielen uns und anderen etwas vor. Und in die Tiefe geht es nicht. Und in der Tiefe finden wir keinen echten Frieden. Und mit dieser Fragestellung sind wir genau bei der Fragestellung, um die es geht in der Begegnung zwischen Jesus und diesem Gelähmten. Und bei dem es, um die es geht bei Luther und den 95 Thesen. Und beide, Jesus und Luther, sagen uns, lieber Mensch, du steckst wirklich in einem tiefen Schlamassel. Irgendwas da aus deinem Herzen, was da rauskommt, treibt dich immer wieder dazu, entweder Gleiches mit Gleichem zu vergelten, lieblos zu sein, Beziehungen, die dann scheitern und, bis hin zu den Kriegen in Syrien, so eskaliert das menschliche Wesen. Wie kommst du da raus? Ich möchte dich da rausholen, sagt Gott. Gott ist Liebe, das ist die fantastische Botschaft. Gott hat ein Mitgefühl mit uns. Er sagt, ich möchte ja gerne genau an diesen zentralen Punkt eures Lebens hineinkommen und da möchte ich wirken und segnen. Und dann kommt dieses mittelalterliche Wort, deine Sünden sind dir vergeben. Was soll das bloß bedeuten? Dabei ist es so zentral. Und wer es erfasst hat, für den fängt ein neues Leben an, ein neues Glücksgefühl, eine Befreiung. Was uns vergeben wird, ist sozusagen unser Wesen, das der Liebe Gottes nicht entsprechen kann, das immer wieder auf Abwege kommt, das immer wieder Böses tut. Und die Vergebung ist der Anfang eines neuen Weges. Wenn wir mit jemandem Streit haben und aufeinander zugehen und sagen, komm, ich vergebe dir, lass uns die Sache vergessen, dann ist das der Anfang eines neuen Weges, einer neuen Beziehung, einer bereinigten Beziehung, einer geheilten Beziehung. Es ist also nur der erste Schritt. Die Vergebung ist die Zusicherung, die Vergewisserung, Gott liebt dich in deinem Leben. In deiner Situation, in deiner Misere, in deiner Unfähigkeit, das aus dem Leben zu machen, was Gott sich eigentlich von den Menschen wünschen würde. Gott liebt dich aber. Und das ist der Anfang einer neuen Beziehung, der Anfang eines neuen Weges. Und so wie Jesus den Gelähmten dann heilt, ist das sozusagen ein Bild für das, was Gott mit uns vorhat. Er will uns sozusagen aus dieser Lähmung, dass wir nicht lieben können und dass wir Liebe nicht empfangen können, von Gott ganz besonders, aber letztendlich auch von anderen, weil wir nie genug kriegen können aufgrund der beschriebenen Problematik, möchte er uns befreien, aus dieser Lähmung herausholen. Er möchte uns instand setzen, dass wir gehen, dass wir den Weg der Liebe beschreiten können. Das ist diese wunderbare Heilung, um die es geht. Und darum sagt auch Martin Luther am Ende seiner Predigt, dieser Gelähmte, das sind du und ich. Und Gott sagt zu jedem von uns, ich liebe dich, ich vergebe dir, ich weiß um deine Misere und ich weiß, dass du immer da suchst, aber nicht bei mir. Wag doch mal den Blick nach oben. Geh doch mal mit mir in Kontakt. Ich vergebe dir. Und das ist der Anfang eines neuen Weges. Und so wie der Gelähmte aufgesprungen ist, seine Matte zusammengelegt hat und losmarschiert ist in die Freiheit, so will ich dir auch die Freiheit schenken, den Weg der Liebe zu gehen. Etwas ganz Neues soll in deinem Leben beginnen. Und du wirst spüren, dass ich gegenwärtig bin und dass ich dich segne und dass in deinem Leben ganz andere Früchte, Früchte der Liebe und des Guten wachsen werden. Martin Luther sagte in seiner Predigt, viele Menschen, gerade auch die Menschen seiner Zeit, wo es um diesen Ablasshandel geht, also den Missbrauch dieser Sache mit der Vergebung, würden überhaupt nicht begreifen, was Vergebung ist. Er sagte, Vergebung ist eine Macht, die Gott uns sozusagen in den Schoß legt. Es ist die Macht seiner Liebe, die uns erreicht, uns berührt, uns freispricht, uns annimmt, uns auferbaut und dann sozusagen heilt und auf einen ganz neuen Weg setzt. Den Weg, den wir christlichen Glauben nennen. Den Weg, der geprägt ist vom Wirken Gottes, der gegenwärtig ist und uns auf diesem Weg seiner Liebe führt, in unseren Worten und Taten. Ja, soweit eine kleine Brücke zwischen 500 Jahren und heute oder 2000 Jahren und heute. Und wir merken, der Mensch hat sich nicht verändert. Aber es gibt eine fantastische Antwort. Wir haben nur leider auch in unserer Kirche an vielen Stellen diese faszinierende Kernfrage und Existenzialität und Aktualität dieser Dinge vergessen. Aber durch so eine Besinnung merken wir, es ist ein Wort, das heute noch Gültigkeit hat und das unser Leben heute komplett verändern kann und uns einen Frieden gibt für den weiteren Weg, der unvorstellbar ist. Dafür segne uns Gott. Amen.